Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir befinden uns offensichtlich in einer Weihnachtszeit. Die nutzen wir zu Verwandtenbesuchen ganz häufig. Heute haben wir einige Gäste, die hier auf Verwandtenbesuch sind in Osnabrück. Und etliche sind heute nicht da, weil sie auf Verwandtenbesuch sind, nämlich zu Hause, wo sie herkommen. Das ist das eine, was heute im Grunde die Weihnachtszeit charakterisiert. Das andere ist natürlich, dass wir der Geburt Christi gedenken. Wir gedenken des ersten Kommens Christi. Und im Mittelpunkt dieser Betrachtung steht dabei häufig die Weihnachtsgeschichte mit der Volkszählung, mit der Wanderung von Maria und Josef in das überfüllte Bethlehem und schließlich der Geburt Christi unter ärmlichsten Bedingungen in einem Viehstall, da kein Zimmer mehr verfügbar war. Wir sehen ein kleines und zerbrechliches Baby, dem auf den ersten Blick niemand etwas Besonderes zutrauen würde. Doch gleichzeitig wird die Geburt durch gewaltige Ereignisse begleitet. Himmlische Heerscharen bejubeln die Geburt, wie wir in Lukas 2 lesen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und weise Männer aus dem Osten machten sich auf einen langen Weg, um dieses Kind anzubeten. Und dabei werden sie durch einen Stern geleitet. Das sind schon gewaltige Begleiterscheinungen, die wir bei dieser ärmlichen Geburt eben dabei sehen. Aber diese Ereignisse lassen dann eben auch darauf schließen, dass also etwas Besonderes, etwas Besonderes geschehen sein muss. Doch die Bedeutung von Christus ist noch viel größer, als man aus diesen Ereignissen ableiten könnte. Die Apostel beschreiben die Größe und Bedeutung Christi in ihren Predigten und in ihren Briefen immer wieder. Paulus fasst die Bedeutung Christi im ersten Kapitel des Kolosserbriefs in einem Lobpreis auf Christus zusammen. Er schreibt an die Gemeinde in Kolosse, bevor er sie selbst besucht hat. Kolosse liegt in der Gegend Phrygien in Kleinasien, im heutigen Westanatolien in der Türkei. Und in der Nähe von Kolosse liegen die Städte Laodicea und Hierapolis. Alle drei Städte sind bei einem verheerenden Erdbeben etwa 60 nach Christi zerstört worden. Doch während es Berichte aus der damaligen Zeit gibt, dass Laodicea und Hierapolis wieder aufgebaut sind, wissen wir das von Kolosse nicht, sondern nur, dass es zerstört wurde bei diesem Erdbeben. Auf seinen Missionsreisen hatte Paulus Kolosse noch nicht besucht. Das Evangelium könnte die Stadt durch Zeugen des Pfingstwunders in Jerusalem erreicht haben. Denn in der Apostelgeschichte 2 heißt es über die Predigt von Petrus, die er in Jerusalem hält zu Pfingsten: Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache, Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, in Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom und Judengenossen, Kreta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Heißt also, als Petrus seine Pfingstpredigt gehalten hat, da hat es im Grunde das gesamte Römische Reich gehört. Und die da waren, die sind dann wieder in ihre Orte zurückgekehrt und haben ja, diese Botschaft weitergegeben. Und so ist es sicher auch in Kolosse gewesen. Paulus ist in Kolosse also noch nicht gewesen, doch er hatte eben auch einige Bekannte aus Kolosse, nämlich die ihn in der Gefangenschaft in Rom begleiteten. Da ist Epaphras zu nennen, von dem haben wir gerade in der Lesung gehört. der ihm über Kolosse berichtet hat, und auch Onesimus. Onesimus ist der Sklave von Philemon, und an diesen Philemon hat Paulus einen eigenen Brief geschrieben, der auch im Neuen Testament, zum Neuen Testament gehört. Und in diesem Brief geht es darum, dass der um die Rückkehr dieses entlaufenen Sklaven Onesimus und wie Philemon mit ihm umgehen sollte. Es gibt also für Paulus viele Anknüpfungspunkte an die Gemeinde in Kolosse, und er schreibt ihr einen Brief, in dem er verdeutlicht, dass nur Christus das Haupt der Gemeinde sein kann. In der Einleitung des ersten Kapitels dankt Paulus für das, was Gott in der Gemeinde bewirkt hat und wie die Gemeinde ihren Glauben lebt. Wir haben es gehört, denn in Vers 4 steht es. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was ihr für eine Liebe, ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Und im Anschluss formuliert er einen Lobpreis auf Christus, und das ist der heutige Predigttext, den wir jetzt noch einmal lesen möchten. Und ihr habt ihn auf eurem Gottesdienstblatt abgedruckt. Ich habe die neue Genfer Übersetzung gewählt. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allen anderen da, und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Warum war es für Paulus wichtig, den Kolossern die Stellung Christi nochmals im Detail zu erläutern? Anscheinend war doch ihr Glaube und ihre Treue bekannt. Wir haben es in den einleitenden Versen des ersten Kapitels in der Lesung gehört. Paulus war voll des Lobes für die Kolosser. Er hat für sie gebetet und das Leben, so wie die Kolosser gelebt haben, das war aus seiner Sicht ganz sicher die richtige Art und Weise. Also ihr Glaube und ihre Treue waren bekannt. Warum hat er wohl dann nochmal diesen Hymnus ihnen geschrieben? Und gleichzeitig können wir uns auch fragen, warum ist es für uns wichtig, dass wir uns noch einmal mit diesem Text beschäftigen? Dass wir nochmals hören, dass Christus der Herr ist, der schon bei der Schöpfung dabei war. Nun, in Phrygien, in dieser Gegend von Kolosse, lebte damals eine große jüdische Gemeinde. Das können wir auch aus der Apostelgeschichte heraus wissen wir das, weil eben auch von dort viele nach Jerusalem gekommen sind, um zu Pfingsten in Jerusalem zu sein. Und die sind ja dann mehr oder weniger zufällig in die Pfingstpredigt hineingeraten. Dort war also eine große jüdische Gemeinde. Und selbstverständlich haben die überzeugten Juden die Gottheit Christi abgestritten. Und viele Heiden taten das natürlich auch in der Gegend. Und so war die christliche Gemeinde in der Minderheit, wenn sie glaubte, dass Christus Gottes Sohn ist und nicht nur ein besonders begabter und guter Mensch. Kommt uns das bekannt vor? Leben wir heute nicht in einer ähnlichen Welt? Die Gottheit Christi wird von allen Seiten bezweifelt. Wir haben regelmäßig zu den großen christlichen Festen bekommen wir Stern und Fokus und Spiegelberichte, wo die Gottheit Christi in Zweifel gezogen wird. Gerade jetzt war vor Weihnachten kam der Film heraus, Jesus liebt mich, wo ja, Jesus sozusagen zeitgenössisch dargestellt wird und wo absolut kein richtiger Umgang mit der Person, mit der Gottheit Jesus stattfindet. Ne? Im Grunde wird da Jesus lächerlich gemacht. Für die christliche Gemeinde in Kolosse und in gleicher Weise ist es also wichtig für uns, und gleicherweise ist es auch für uns wichtig, dass wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, Christus ist der Erste in allem. Und so habe ich auch die Predigt jetzt überschrieben. Von dieser Tatsache sollen wir uns nicht abbringen lassen, auch wenn alle Welt um uns herum etwas anderes behauptet. Paulus verwendet als Basis für seine Argumentation einen Hymnus, ein damals wohl bekanntes Loblied auf Christus. Und die Verse 15 bis 20, die wir jetzt gelesen haben, weichen, so sagen es die Ausleger, weichen sprachlich vom üblichen paulinischen Stil ab. Daher sind sich die Ausleger nicht ganz einig, ob Paulus einen damals bekannten Hymnus übernommen hat oder ob es sich um einen selbstformulierten Hymnus handelt. Für beide Thesen gibt es gute Argumente, doch für mich ist im Grunde entscheidend, Paulus hat diesen Hymnus gewählt, er hat sich für diese Formulierung entschieden und dadurch erhalten sie auf jeden Fall ihre Legitimation. Und diese Verse sind dann eben die wichtige Grundlage der nachfolgenden oder für die nachfolgenden Äußerungen von Paulus, für die Argumentation, die er dann aufnimmt. Also schauen wir uns diesen Hymnus, dieses Loblied noch genauer an. Er teilt sich in zwei Strophen auf. Ich habe ein bisschen versucht, das auf dem Gottesdienstblatt darzustellen. Es sind die Verse 15 bis 17, Christus, der Erste in der Schöpfung. Und es sind die Verse 18 bis 20, Christus, der Erste Auferstandene. Der Hymnus beginnt mit Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Es kommt also zuerst eine Behauptung. Christus steht für Gottes ewige Kraft und er hat eine göttliche Natur. Christus hält alle Dinge zusammen. In Christus sehen wir, wie Gott ist. Er ist Schöpfer und Erlöser zugleich. Gott selbst steht für Gnade und Liebe und zeigt durch Christus den Menschen seine Gerechtigkeit, Güte, Weisheit und Kraft. In 1. Mose lesen wir, dass der Mensch auch nach Gottes Ebenbild gestaltet wurde. Da ist es in 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Doch tatsächlich stellt nur Christus ein zufriedenstellendes Ebenbild dar. In den Versen 16 und 17 wird in dem Loblied erläutert, was es mit dem Ebenbild und dem Erstgeborenen auf sich hat. Ich nehme jetzt mal eben nur diese wichtigen Sequenzen raus aus den Versen 16 und 17. Also in Vers 16. Durch ihn wurde alles erschaffen. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen. Und die Schöpfung hat ihn zum Ziel. Und in Vers 17, er war vor allem anderen da. Und nochmal Vers 17, alles besteht durch ihn. Also, was bedeutet das? Das bedeutet, Christus ist das zentrale Element der Schöpfung. Er ist sowohl Schöpfer als auch Teil der Schöpfung. Also wie würde die Antwort auf folgende Fragen lauten? Und schaut dabei nochmal in die Verse 16 und 17 des Predigttextes und formuliert euch eure Antwort. Wenn wir fragen, durch wen wurde alles geschaffen? Wer hat alles geschaffen? Auf wen ist die ganze Schöpfung ausgerichtet? Wer war bereits vor der Schöpfung da? Und durch wen besteht alles? Wie lautet die Antwort auf diese Fragen? Wenn wir es genau betrachten, wären im Grunde sogar zwei Antworten möglich. Nämlich Nummer eins wäre Gott und Nummer zwei wäre Jesus Christus. Und nehmen wir für die Beantwortung dieser Frage den Vers 15 zu Hilfe, so sehen wir, dass beide Antworten richtig sind. Der Sohn, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Es kann also nur Christus das rechte Ebenbild Gottes sein. Kein Mensch war bei der Schöpfung dabei. Kein Mensch herrscht über das Sichtbare und Unsichtbare. Paulus hat es den Kolossern schon in den Versen vorher gesagt. In den Versen 12 und 13. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Und Vers 14, durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst und durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Paulus betont die Bedeutung, die Christus in der Schöpfung, in der Erstehung dieser Welt zukommt. Er ist der Schöpfer und alles besteht in ihm. Christus ist der Erste in der Schöpfung. Und auch in der zweiten Strophe dieses Lobliedes hebt Paulus die herausragende Stellung Christi hervor. Verse 18 bis 20, Christus, der Auferstandene. Christus ist also nicht nur das Ebenbild Gottes, sondern er ist auch das Haupt der Gemeinde. Wie in der ersten Strophe des Lobliedes stellt Paulus die Behauptung voran. In der ersten Strophe hieß es, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und die Begründungen haben wir uns gerade angesehen, die kommen hinterher. Und jetzt kommt in Vers 18 wieder zuerst die Behauptung. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Und dann kommen die Begründungen in den Versen 19 und 20. Dann kommt das Weil. Und tatsächlich ist es ziemlich einfach. Es ist, weil Gott es beschlossen hat. Und nach Gottes Plan soll Christus in allem den ersten Platz einnehmen. Das ist die wesentliche Begründung. Und erinnern wir uns auch nochmal an den Psalm 89, den wir zu Anfang gehört haben. In der Lesung, in der Psalmlesung. Die Verse 27 bis 30. Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott und Hort, der mir hilft. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren, meine Gnade und mein Bund soll ihm festbleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. Gottes Plan und sein Beschluss sind der entscheidende Grund. Und was er beschlossen hat, finden wir in Vers 19 und 20. Nämlich er, Gott, wird mit der ganzen Fülle seines Wesens in Christus wohnen. Und durch Christi Blut am Kreuz hat Gott alles mit sich versöhnt. Und die Versöhnung durch Christus ist umfassend für alles im Himmel und auf der Erde. Auch hier sehen wir wieder den Vorrang Gottes, denn weil es sein Plan war, konnte Christus die herausragende Stellung einnehmen. In Christus ist für die Gemeinde die Aussöhnung mit Gott erfolgt. Und deshalb ist Christus das Haupt der Gemeinde. Den Ephesern hat Paulus das so geschrieben, in Epheser 2, Vers 16. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl den Juden als auch den Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Christus hat die Feindschaft mit Gott aufgehoben, unsere Feindschaft mit Gott. Die Feindschaft des Menschen mit Gott, die seit dem Sündenfall bestand. Im Sündenfall hat der Mensch sich von Gott abgewandt und bis Christus gekommen ist, gab es keine dauerhafte Möglichkeit der Aussöhnung mit Gott. Es gab nur diesen wiederkehrenden Opferdienst. Doch jetzt, hat Gott seinen eigenen Sohn geschickt, wie es im Brief an die Hebräer heißt, im ersten Kapitel, die Verse 1 bis 3. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Was wir hier im dritten Vers lesen, ist die entscheidende Botschaft. Christus ist nicht nur für uns ans Kreuz gegangen, sondern er ist der erste Auferstandene. Und wie es in unserem Text heißt, in Vers 18, er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Christus ist der Erste in der neuen Schöpfung. Wie die neue Schöpfung aussieht, hat der Apostel Johannes in Kapitel 21 der Offenbarung aufgeschrieben. Verse 1 bis 5. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagt der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Am Kreuz hat Christus für unsere Schuld bezahlt und wir erlangen Gerechtigkeit vor Gott. Durch die Auferstehung hat Christus den Weg in die neue Schöpfung bereitet. In Christus ist also für die Gemeinde die Aussöhnung mit Gott erfolgt und die Gemeinde kann das kommende Gericht Gottes abwarten und auf die neue Schöpfung hoffen. Alle Schreiber im Neuen Testament streichen, genauso wie Paulus in unserem Text, die herausragende Stellung Christi hervor. Christus ist nicht einer unter vielen Göttern oder einfach ein Prophet, sondern Christus ist der Überlegene, der Wichtige, der zentrale Eckstein. Und in einer Welt wie der unseren, die unter Toleranz im Grunde nur Beliebigkeit versteht und absolute Wahrheit nicht kennen will, ist es wichtig, dass wir uns immer vor Augen führen, dass Christus unvergleichlich ist. Und damit kommen wir zum Schluss und fassen noch einmal zusammen und stellen uns die Eingangsfrage. Warum war es für Paulus wichtig, den Kolossern die Stellung Christi nochmals im Detail zu erläutern? Warum ist es für uns wichtig, nochmals zu hören, dass Christus der Herr ist, der schon in der Schöpfung dabei war? Damals wie heute glaubten viele Menschen, dass Jesus bloß ein erschaffenes Wesen war. Doch Paulus macht deutlich, dass Jesus die Gottheit in Person ist. Das heißt also, er ist 100% Gott und er ist 100% Mensch aus Fleisch und Blut. Die Überlegenheit Jesu wurde damals wie heute in Frage gestellt und deshalb betont Paulus im ersten Kapitel die Vollkommenheit, die Erhabenheit und die einzigartige Vorrangstellung Jesu Christi. In ihm ist die ganze Fülle Gottes enthalten, Vers 19. Und gleichzeitig hebt Paulus auch die Bedeutung hervor, dass Jesus Christus im Himmel, die Jesus Christus im Hinblick auf die Schöpfung zukommt. Durch ihn wurde alles geschaffen. Vers 16. Das heißt, Christus ist der Schöpfer. In ihm besteht alles. Vers 17. Er hat in allem den Vorrang. Vers 18. Und er ist auch das Haupt der Gemeinde. Jesus hat den Auftrag Gottes, die christliche Gemeinde gegründet. In ihm findet die Versöhnung mit Gott statt, die Gott selbst veranlasst hat. Jesus selbst wird in Johannes 3, Vers 16 so zitiert. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der in ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und zur Ausrichtung unseres Lebens als Christ müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass das Baby, das in der Krippe geboren ist und weshalb wir Weihnachten feiern, dass dieses Baby Jesus Christus ist, der Erste in allem, der Erste in der Schöpfung und der Erste Auferstandene. An Christus können wir nicht vorbeileben. Wir müssen unser Verhältnis mit Christus klären. Die Weihnachtszeit ist eine gute Gelegenheit dazu, aber natürlich geht es auch an jedem anderen Tag im Jahr. Wir müssen für uns klären, wie stehen wir zu Christus und welche Bedeutung hat Christus für uns. Und schließlich möchte ich euch noch eine Anleitung, die Paulus den Ephesern im 4. Kapitel mit auf den Weg gegeben hat, vorlesen. Epheser 4, Vers 15 und 16. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib, die Gemeinde, sein gesamtes Wachstum. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen jetzt das nächste Lied singen, nämlich 65, Lob Gott, ihr Christen.